Deutschlandfunk Interview.
In der EU können sich jetzt auch Kinder zwischen 5 und 11 gegen Covid-19 impfen lassen, zumindest theoretisch. Zwar gibt es jetzt die offizielle Freigabe durch die EMA, aber es gibt noch keine Empfehlung durch die Ständige Impfkommission, an die sich viele Ärzte halten. Erstjahresende soll die vorliegen. Darüber können wir jetzt sprechen mit Martin Terhardt. Er ist seit 10 Jahren Mitglied des STIKO und selbst Kinderarzt im Ruhestand. Schönen guten Morgen, Herr Terhardt.
Schönen guten Morgen, Herr May.
Wieso brauchen Sie wieder so lange?
Naja, die Frage, die sind wir ja mittlerweile gewöhnt. In diesem Fall können wir uns diese Zeit erlauben, ohne dass es zu irgendwelchen Verwerfungen kommt, weil der Impfstoff ja auch erst ab dem 20. Dezember verfügbar sein wird. Also das heißt, die Impfung, die jetzt empfohlen oder die von der EMA zugelassen worden ist, steht im Moment noch nicht zur Verfügung, weil es sich nicht um denselben Impfstoff wie für die Erwachsenen handelt.
Könnte man nicht einfach mit dem gleichen Impfstoff und dann in einfach die Hälfte oder ein Drittel davon impfen?
Das machen ja schon einige Ärzte auch in den letzten Wochen. Das wird ja auch im Internet propagiert. Das ist mit gewissen Risiken behaftet und es ist auf jeden Fall nicht von der Zulassung gedeckt. Das ist ein juristischer Graubereich, wir nennen das Off-Label. Und das ist in diesem Fall vor allen Dingen dadurch ein Risiko, weil die Menge, die dann geimpft wird, 0,1 Milliliter ist, eine sehr kleine Menge. Da kann es Dosierungsfehler geben und es kann auch sein, dass nicht alles von dem Impfstoff wirklich im Muskel landet. Insofern ist das ein Verfahren, das nicht empfohlen wird. Und jetzt gibt es eine Zubereitung, die anders ist, wo die Menge dann auch größer ist, wo es zuverlässiger ist, dass das, was wirksam ist, dann auch wirklich im Muskel landet. Das ist eine Situation, die wir halt sonst nicht haben, dass dieser Ausweg genutzt wird und das halte ich weiterhin nicht für empfehlenswert. Mhm.
Wäre das denn auch immer noch Off-Label jetzt nach der EMA-Freigabe, wenn Ärzte das machen mit dem Erwachsenenimpfstoff?
Ja, das ist so. Mhm. Und ich kann trotzdem Situationen verstehen, wo das gemacht worden ist. Es gibt viele Kinder mit einem hohen Risiko für eine schwere Erkrankung. Deren Eltern sind sehr verzweifelt und da kann ich verstehen, dass es Situationen gibt, individuell, wo im Beratungsgespräch mit den Ärzten so entschieden worden ist, weil in Kenntnis des Risikos und der Unsicherheiten und beide damit einverstanden waren. Aber es kann keine öffentliche Empfehlung dazu geben.
Herr Terhardt, viele fragen sich, jetzt sind in den USA schon wieder viele Millionen, ich glaube knapp 3 Millionen Kinder mittlerweile geimpft. Kanada impft, Israel impft Kinder zwischen 5 und 11, aber Deutschland kann nicht.
Ja, das müssten Sie, glaube ich, eher die EU fragen, woran das liegt. Das hat jetzt nichts mit der STIKO zu tun. Wir als STIKO sind halt verpflichtet, Impfempfehlungen für Deutschland zu geben bei zugelassenen Impfstoffen. Das werden wir tun. Wir haben jetzt uns das Recht herausgenommen, das bis zum 20. Dezember zu tun, weil der Impfstoff nicht vorher verfügbar ist. Wir sind in der STIKO mit allen Aufgaben zur Covid-Impfung wirklich ausgelastet und am Rande der Möglichkeiten, was die Ressourcen hergeben. Wir würden gerne oft schneller sein, aber das liegt daran, dass wir nicht genügend Ressourcen an der Geschäftsstelle im Robert-Koch-Institut haben, um das wirklich in dem Maße leisten zu können.
Das ist ja interessant. Ist das ein großes strukturelles Problem, das die STIKO hat, dass ein ehrenamtliches Gremium solch wichtige Entscheidungen in der Pandemie treffen muss? Nichts gegen Sie. Ehrenamt ist ja ganz toll, aber ist das möglicherweise ein strukturelles Problem, das wir hier haben in Deutschland?
Wenn es um eine Pandemie geht, ist das sicherlich richtig, dass das ein strukturelles Problem ist, aber ich würde das nicht am Ehrenamt festmachen. Ich halte das für ein gutes Konstrukt, dass das ein Ehrenamt ist, dass die Menschen unabhängig sind, die diese Entscheidungen fällen. Aber die wissenschaftliche Arbeit, das Durchwälzen aller Studien, die in Frage kommen können, das machten ja hauptamtliche Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts im Auftrage der STIKO. Wir haben ja eine Geschäftsstelle am Robert-Koch-Institut und die ist personell völlig überfordert in der jetzigen Situation. Warum muss ich ständig Hilfe von anderen Abteilungen suchen? Und die steht auch zurzeit natürlich unter hohem Druck. Und da arbeiten alle völlig an ihrem körperlichen Limit. Und das ist ein strukturelles Problem, da haben Sie recht. Viele andere Impfthemen sind jetzt in den letzten 1,5 Jahren auch liegen geblieben, weil wir dafür einfach keine Ressourcen haben.
Aber das könnte man doch ganz einfach lösen, indem man mehr Geld gibt und mehr Leute einstellt.
Ja, wenn Sie meinen, dass das so ganz einfach ist, dann wäre das vielleicht der Weg. Man muss diese Leute ja auch haben und man muss aber auch den festen Willen haben, das so strukturell zu ändern. Vielleicht kommt da jetzt ja neue Bewegung rein nach den Koalitionsverhandlungen.
Wird es dann bis zum 20. Dezember, wenn der Impfstoff dann auch ausgeliefert wird in Deutschland, eine Empfehlung sicher der STIKO geben?
Wir geben uns größte Mühe, diesen Termin einzuhalten. Ich gehe davon aus, dass wir das schaffen werden.
Können Sie schon absehen, wie die Empfehlung ungefähr aussieht?
Im Moment ist es so, dass die Tendenz eher dazu geht, so einen ähnlichen Weg zu gehen wie bei den 12- bis 17-Jährigen, dass es zunächst eine Empfehlung für die Kinder geben wird, die es wirklich dringend, dringend nötig haben, weil sie ein höheres Risiko der Erkrankung haben. Denn wir haben noch nicht genügend Daten, was die Sicherheit des Impfstoffes bezüglich seltener Komplikationen angeht. Auch aus den USA liegen diese Daten bisher nicht ausreichend vor.
Aber es sind doch schon 3 Millionen geimpft. Bis zum 20. werden das wahrscheinlich noch mal so viele sein.
Richtig. Bis dahin werden vielleicht auch schon einige Zweitimpfungen durchgeführt worden sein. Die Komplikationen, die wir ja bei den 12- bis 17-Jährigen und den jüngeren Erwachsenen erlebt haben, diese Herzmuskelentzündung, sind ja vorwiegend nach der zweiten Impfung aufgetreten. Die mussten dann erstmal gemeldet werden und dieses Signal musste erkannt werden in den Überwachungsbehörden über die Impfstoffsicherheit. Und das hat einen zeitlichen Verzug. Das heißt, wir müssen schon davon ausgehen, dass es mindestens 6 bis 8 Wochen nach Beginn so einer Impfkampagne dauert, bis man diese Daten generiert haben kann.
Werden Sie bei Ihrer Empfehlung in Betracht ziehen, ob damit beispielsweise der Schulunterricht abgesichert wird, gerade im Wissen, dass ja die Schulschließungen unter Kindern auch sehr viel Leid produziert haben? Es gibt, glaube ich, jetzt in über jeder Schule gerade die Situation, dass mehrere Kinder in Quarantäne sind, weil es eben Ausbrüche gibt.
Das ist ein sehr heikles Thema. Ja. Wir können auf jeden Fall als STIKO sagen, dass wir dringend davon abraten, den Besuch einer Schule oder einer anderen Tageseinrichtung oder die kulturelle Teilhabe von Kindern von ihrem Impfstatus abhängig machen sollen. Das wäre für die Zukunft ein ganz schreckliches Signal. Stellen Sie sich vor, wir haben nur 60% Impfquote, weil die anderen Eltern sich Sorgen machen und ihrem Kind diese Impfung nicht geben wollen. Was machen wir dann mit den 40%? Das kann nicht der Ausweg sein, dass wir jetzt denken, die Impfung der Kinder rettet uns.
Naja, aber man könnte ja mit einer Empfehlung dazu beitragen, einer positiven, einer weitgehenden Empfehlung dazu beitragen, dass sich eben viele Kinder impfen lassen, was dann allgemein die Inzidenzlage gerade unter Kindern dann auch wieder senken würde.
Da muss man trennen. Die Inzidenzlage unter Kindern bedeutet eben nicht automatisch, dass es eine hohe Krankheitslast ist. Inzidenz heißt Nachweis von Infektionen in einer Altersgruppe, in denen regelmäßig Schnellteste gemacht werden, die dann durch PCR-Testungen überprüft werden. Das machen wir bisher in keiner anderen Altersgruppe. Wir gehen alle davon aus, dass die Inzidenzen auch in anderen Altersgruppen ähnlich hoch sind, wenn wir diese alle regelmäßig testen würden. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch erleben durch die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Aber Kinder, die infiziert sind, sind noch lange nicht krank und erst recht nicht schwer krank. Die meisten Kinder machen diese Infektion unbemerkt durch. Einige Kinder werden krank, wie bei einer Erkältung. Nur ganz wenige Kinder werden schwer krank. Und eine minimale Zahl von Kindern liegt mit dieser Erkrankung in Kinderkliniken. In den Kinderkliniken liegen zurzeit Kinder mit schweren anderen Atemwegsinfekten. Covid-19 ist medizinisch in dieser Altersgruppe ein sehr kleines Problem. Und wenn wir die Impfung diesen Kindern geben, dann muss sie diesen Kindern individuell nutzen. Okay. Und der gesellschaftliche Nutzen, der kommt danach. Der spielt auch sicherlich eine Rolle bei der Abwägung, aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir wirklich genügend Daten haben über die Sicherheit, was seltene Komplikationen angeht. Und die fehlen uns noch, die werden wir sicherlich noch bekommen, aber das kann gut sein, dass wir die am 20. Dezember nicht haben.
Martin Terhardt, Kinderarzt und Mitglied der Ständigen Impfkommission zur EMA-Freigabe des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs. Herr Terhardt, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.